Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Leni, neben mir sitzt Christopher, seit langem mal wieder.
Ja, stimmt, ich freue mich wieder hier zu sein.
Und uns gegenüber sitzt David Langner, unser Oberbürgermeister.
Ja. Schön, dass du da bist. Oder beziehungsweise Dank für die Einladung, besser gesagt.
Ja, sehr gerne. Das hat auch schon sehr lange gedauert.
Der künftige. Hoffentlich.
Genau, darüber wollen wir heute reden, weil heute in einer Woche ist die. Nicht heute in einer Woche.
Wenn er vielleicht rauskommt. Wir können ihn ja Sonntag rausbringen, dann stimmt der Satz. Dann lassen wir den drin.
Dann lassen wir es einfach drin. Heute in einer Woche ist die große Oberbürgermeisterwahl, die alle 8 Jahre hier in Koblenz stattfindet. Und dazu haben wir heute ein paar Fragen.
Genau, denn einer der Kandidaten sitzt hier bei uns. David, schön, dass du hier bist. Wir wollen einfach drüber sprechen, wie. Kann man zurückblicken auf die vergangenen 8 Jahre oder 7 sind es ja, ein bisschen mehr als 7, aber vor allem auch ausblicken, wie werden die nächsten 8, wenn du wieder Oberbürgermeister wirst. Und natürlich wollen wir auch so ein bisschen wissen, wie läuft denn eigentlich der Wahlkampf aus deiner Sicht. Über all das werden wir sprechen, aber wie es immer bei uns im Podcast so ist, starten wir mit einer kleinen Schnellfragerunde.
Und das ist die erste Frage direkt, Mosel oder Rhein?
Ja, ich lebe ja in Pfaffendorf, also am Rhein. Gülz habe ich die Mosel natürlich geliebt, lauf an beiden Flüssen sehr gerne, also ja, aber jetzt der Rhein.
Hat Gülz nicht gewonnen? Das muss ich ja nachfragen.
Ja, ich bin halt jetzt eher am Rhein, ne? Insofern ist der Rhein näher einfach, ja, wirklich gesehen.
Ich habe leider schon gewählt, ich kann das nicht mehr ändern jetzt. Altstadt oder Schlosspark?
Eigentlich bin ich eher in der Altstadt unterwegs. Der Schlosspark ist für mich immer so ein besonderer Ort, wo man ja aber zu selten hinkommt. Mhm. Also deswegen Altstadt.
Und Fahrrad oder Auto?
Also offen gesprochen bin ich mehr mit dem Auto unterwegs, ja, aber wir haben viel fürs Fahrrad getan in Koblenz und insofern jetzt Stadtradeln gerade versuche ich auch viel mit dem Fahrrad zu fahren, aber so im Alltag ist doch Auto schneller manchmal.
Oder halt joggend.
Oder joggend, aber das mache ich wirklich nur zum Vergnügen und dann morgens.
Wie oft so in der Woche?
Ziel ist immer 3-mal die Woche, klappt eigentlich ganz gut. Die Woche wird es nur 2-mal, da bin ich einmal zu früh aufgestanden und habe Brötchen am Bahnhof verteilt.
Das habe ich gesehen.
Ja. Ja,
kam gut an, hat gut funktioniert?
Ich sag mal, nicht ganz so wie jetzt so Infostände klassisch, weil die Leute morgens, glaube ich, einfach um die Uhrzeit noch gar nicht so große Lust haben, ja, und es dunkel war schon und dann erkennen die Leute auch einen nicht so und dann wirkt man da wie so ein Vertreter, der da irgendeinem was in die Hand drücken will.
Und alle haben es eilig.
Alle haben es eilig, ja, ja. Also es war ein bisschen zäh am Anfang. Am Ende ging es dann, aber am Anfang war es ein bisschen zäh.
Ja. Sind auch nicht immer meine Lieblingstermine, wir machen das ja auch immer im Wahlkampf, dann verteilen wir Äpfel und irgendwie sowas.
Laugenstangen.
Immer zu früh.
Ja, ja.
Naja, Wein oder Bier?
Zuletzt eher Bier. Ich bin eigentlich eher ein Weintrinker, aber irgendwie so in den letzten Monaten, weiß nicht, ob das den Wahlkampf geschuldet war, Königsbacher.
So ist das gut. Jetzt hast du mich wieder.
Ah, super. Und wo ist dein Lieblingsort in Koblenz zum Runterkommen?
Also ganz ehrlich, die Couch zu Hause oder der Schlosspark. Wobei das ist, da sagt sich immer so, nee, ich glaube, wenn ich wirklich runterkommen will, dann brauche ich das eigene Zuhause, wo mich dann in Anführungsstrichen niemand stört.
Ja, das sagen die meisten dann entweder im Garten, mit einem Buch oder so.
Genau. Aber das frage ich mich auch zu Recht, ne? Wenn man einfach mal daheim ist und runterkommt, davon wirst du nicht so viel Zeit haben in deinem Job, den du aktuell hast. Warum tust du dir das nochmal an, jetzt 8 Jahre diesen Job nochmal weitermachen zu wollen, wo diese Couchzeit wahrscheinlich sehr zu wenig kommt?
Ich arbeite, glaube ich, wirklich gerne. Das klingt so ein bisschen komisch, aber ich tue das wirklich gerne. Ich bin das irgendwie auch nicht anders gewohnt. Ich habe da immer, war ja relativ früh politisch auch aktiv und war abends viel unterwegs. Und als Landtagsabgeordneter habe ich auch am Wochenende schon viele Termine wahrgenommen. Dann in den weiteren Funktionen auch immer. Ich hatte zwischendurch ja mal eine Funktion, da waren es ein bisschen weniger. Da kam ich mir ein bisschen komisch vor. Ja? Da habe ich wirklich gedacht, was machst du denn jetzt eigentlich hier am Wochenende? Oder hast du schon Feierabend? Das ist aber ein bisschen früh. Also ich bin schon jemand, der auch gerne unterwegs ist, ja.
So, das muss es aber auch, glaube ich, sein, ne? In dem Job, sonst ist man falsch in dem Job.
Ja.
Wie lang ist so ein Tag als Oberbürgermeister? Wenn man vom Durchschnittstag, den gibt es wahrscheinlich nicht, aber wie viele Stunden?
Ja, in der Regel geht es eigentlich so um 8:30 im Rathaus los, manchmal ein bisschen früher. Manchmal habe ich auch Glück, geht es um 9 Uhr erst los. Und wenn man jetzt so heute guckt, um 20 Uhr ist dann nochmal der letzte Termin, der dauert wahrscheinlich auch so mindestens 2 Stunden. Das ist dann schon ein sehr langer Tag, muss ich sagen. Aber ich sage immer so, wenn ich um 8 oder 8:30 zu Hause bin, sage ich, boah, ich habe einen freien Abend.
Ja, Wahnsinn. Da schlafe ich schon. Aber im Büro hast du auch eine Couch, oder?
Ich habe auch eine Couch. Legst du da auch mal drauf? Absolut. Ich finde, so mittags mal ganz kurz eine Pause machen und wirklich mal Augen zumachen und wirklich Kraft tanken, das hilft wirklich, auch gerade jetzt in so einer stressigen Zeit. Also ich glaube, wenn ich da jetzt durchmachen würde, das würde ich ganz schnell merken. Ja.
Und wo wir gerade bei diesem anstrengenden Wahlkampf sind, wo war denn das Highlight in den letzten Wochen? Gab es eins?
Ach, schön war jetzt neulich, als wir in der Museumsnacht unterwegs waren, wir haben ein kleines Video gedreht und dann kamen Leute und haben mich umarmt. Ja, ach, jetzt, wenn ich sie hier so sehe, ich muss sie mal umarmen, ja. Und gestern hatten wir Hausbesuche, da sagte dann auch der Herr, bei dem wir geklingelt haben, sie waren das Highlight des Tages für mich heute, ja, dass der Oberbürgermeister bei mir vor der Tür steht. Also ich kriege auch viel, gerade jetzt so in dieser Phase, viel Zuspruch von den Menschen, ja, und das ist immer berührend und einfach toll, ja. Und klar erlebt man natürlich auch das Umgekehrte, dass einem Ablehnung irgendwie entgegenstößt, aber das sind dann eben so die Highlights, wo man dann auf einmal gespielt bekommt, dass man irgendwie doch sehr gemocht wird, ja.
Auf den Wahlkampf und wie es läuft, ich schaue mir gleich nochmal ein bisschen genauer, aber wir wollen erstmal zurückblicken auf die letzten, ja, wie viele sind es, 7,5 Jahre ungefähr. So in etwa,
ja.
Vieles passiert, wenn man zurückblickt, in der Zeit war voll Corona, in der Zeit sind viele Projekte angestoßen worden in Koblenz, auch durch dich. Wenn du zurückblicken würdest, was war so dein Highlight-Projekt oder vielleicht die drei wichtigsten Dinge, die in dieser Zeit passiert sind?
Also Fahrrad war, glaube ich, wirklich ein Erfolgsgeschichte oder ist eine Erfolgsgeschichte. Wir müssen ja mal sehen, wo kamen wir her. Irgendwie Fahrradstadt Koblenz, das war ja irgendwie, passte überhaupt nicht zusammen. Und dann war das ein großes Wahlkampfthema und wir haben es dann auch im Rathaus angepackt und dann kam auch günstigerweise wirklich der Ratentscheid hinzu. Das muss man wirklich nochmal sagen, das ist eine breite Bürgerbewegung. Und eine
starke grüne Fraktion.
Ja, natürlich. Und klar, der Stadtrat spielt natürlich auch eine Rolle und die grüne Fraktion war ja auch stärkste Fraktion in der Ratsperiode. Und dann hat das wirklich so einen Drive ergeben und dann hat die auch die Verwaltung mitgezogen, die am Anfang zugegebenermaßen auch mir gegenüber etwas zögerlich war. Das war wirklich, dass ich Vorlagen in der Stadtverwaltung, in einem Stadtvorstand noch hatte, wo dann irgendwie eine Straße neu gebaut wurde und ich dann gefragt habe, ja, und das Thema Radverkehr? Ach ja, Radverkehr, gut, die fahren da halt auch auf der Straße, ja, und dann fing das wirklich an, dass man wirklich immer das Rad mitgedacht hat. Und wenn man jetzt sieht, was da an Umfragen vom ADFC ja erhoben worden sind, dass Koblenz da wirklich zweimal hintereinander wirklich nach vorne gesprungen ist und in Rheinland-Pfalz zumindest auch an Nummer 1 liegt, was die Fahrradfreundlichkeit anbelangt der Städte, dann ist das echt ein Erfolg, den wir hinbekommen haben. Ich finde persönlich auch die COFEP, also auch das Thema Mobilität mit der eigenen Gründung der eigenen Gesellschaft, auch einen neuen Weg, den wir eingeschlagen haben, der meines Erachtens absolut richtig war, wenn man sieht, dass andere Unternehmen große Probleme bereiten in den Kreisen, weil die Schülerinnen und Schüler nicht da ankommen, wo sie hin sollen und Unregelmäßigkeiten beim Busverkehr und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles in Koblenz nicht. Wir haben es sogar geschafft, das Preisgefüge einigermaßen erträglich noch zu gestalten, dass man doch relativ günstig in Koblenz auch noch Bus fahren kann. Klar, wäre noch schöner, noch günstiger, aber am Ende geben wir immer 8 Millionen und mehr pro Jahr für den Busverkehr in Koblenz aus. Das ist schon eine gewaltige Summe. Und ich glaube, so an Erfolgen, wenn wir uns so den Veranstaltungs- und Eventbereich anschauen, im Kulturbereich, in der Touristik, dann haben wir mit dem Weinfestival natürlich ein ganz tolles Highlight auch geschaffen. Electronic Wine, das ist eine Veranstaltung, die jetzt wirklich so, ich hätte jetzt beinahe gesagt, international erfolgreich ist, aber wirklich überregional erfolgreich ist, sehr schnell ausgebucht ist. Aber auch kleinere Veranstaltungen im Rahmen des Weinfestivals mit der Blauen Stunde oder Wine on the Water oder Uferbar, wo ein tolles, kostenloses Kulturprogramm angeboten wird. Das zeigt, da haben wir wirklich auch an Lebensqualität und an Angeboten zugelegt in Koblenz.
Und gibt es ein Projekt oder eine Entscheidung, wo du persönlich auch dahinter standest und gesagt hast, das ist mir jetzt sehr wichtig, dass es umgesetzt wird und das jetzt dann geklappt hat?
Gut, das muss man schon sagen, der ÖPNV war so ein Beispiel, das hatte ich ja versprochen, dass wir da in eigene städtische Gesellschaft gehen und auch beim Thema Fahrrad hatte ich das ja im Wahlkampf auch zugesagt und konnte es dann eben mit Unterstützung von vielen, vielen anderen dann eben auch einlösen. Also von daher sage ich ja, also das waren auch die Punkte, die jetzt erfolgreich umgesetzt, die mir dann auch von Anbeginn an wichtig waren. Es sind so Dinge, die man auch vergessen hat. Also wir haben ja auch gestartet mit Vertretungen bei Facebook oder Insta. Ja, da war die Stadt Koblenz überhaupt nicht vertreten. Ja, wir hatten eine Website und das war es dann mehr oder weniger. Und ich habe gesagt, wir müssen in diesen Medien unterwegs sein, wir müssen präsent sein, wir müssen auch da die Bürgerinnen und Bürger ansprechen. Und das ist gelungen, das haben wir geschafft. vergesse ich selber manchmal so ein bisschen, da, wo wir mal gestartet sind.
Aber das wurde ja spätestens bei Corona wirklich wichtig. Ich erinnere mich da noch an die Videos dann auch von dir und Frau Mors, wo auch informiert wurde. Das war ja eine ganz prägende Zeit auch wahrscheinlich für dich als Oberbürgermeister. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, wie du das erlebt hast.
Ja, das war absolut prägend und ich glaube für uns alle ja, weil wir in einem wirklichen Ausnahmezustand ja gelebt haben und vieles für uns neu war. Und ich erinnere mich, als wir im Stadtvorstand nach Karneval zusammenkamen und die schrecklichen Bilder ja auch aus Italien kamen mit den vielen Toten, ja, dass ich gesagt habe, so, wie sind wir denn in Koblenz darauf vorbereitet? Und es war damals wirklich so, dass ich etwas in ratlose Gesichter schaute und dann so, ja, man war ja immer, das muss man immer sich sehr vorstellen, irgendwie war man immer davon, ist in China, dann schwappte das irgendwie mal nach Europa wieder, aber irgendwie war dann immer so der Glaube, die Alpen halten jetzt Corona fern, ja, und das war natürlich Quatsch, ja, im Nachgang. Und dann haben wir aber innerhalb, es war Mittwoch nach Karneval, also Aschermittwoch, und am Montag drauf hatten wir dann eigentlich schon ein fertiges Konzept und waren dann sehr schnell ja auch mit der Fieberambulanz unterwegs, damals noch in Zelten unterhalb von der Südbrücke. Und haben uns dann wirklich sehr, sehr schnell auch darauf eingestellt, auch mit Unterstützung der Feuerwehr, aber auch vielen Kolleginnen und Kollegen, und haben, du hast es angesprochen, Christopher, dann die Bürgerinnen und Bürger ja auch ganz gut mitnehmen können, weil Frau Moos und ich ja immer erläutert haben, was machen wir da gerade, warum machen wir das, an welche Regeln muss man sich jetzt gerade halten. Und das hat schon auch geholfen und hat für Verständnis in Koblenz gesorgt.
Ich finde es immer so spannend, von Corona in Deutschland zu hören, weil ich habe da in Kapstadt gewohnt zu der Zeit, als das war. Und da wurde zum Beispiel der Alkoholverkauf wurde eingestellt, damit die Krankenhausplätze frei sind für Corona-Kranke. Aber gut, es gab viel Kritik an der Corona-Zeit. Bei uns
ist, glaube ich, der Alkoholkonsum gestiegen in der Zeit. Ja, das kann
ich mir vorstellen. Aber ich glaube, wenn man da mal einen Strich drunter macht, ich glaube wirklich in Koblenz, und da habt ihr auch einen Anteil dran, sind wir gut einig oder so gut es halt ging durch diese Krise gekommen. Und es war auch, wenn ich jetzt mal zurückrechne, das war so die ersten Jahre dann noch natürlich von dir als Oberbürgermeister.
Ziemlich, ne? Zu Beginn, ja. Wir haben 2018 bin ich ins Amt gekommen und ja, 2019, 2020
ging es dann richtig rum. Genau. Anderes Thema, was im Wahlkampf oder was den Menschen immer unter den Nägeln brennt, aber natürlich auch im Wahlkampf wieder ein Thema ist das Thema Wohnen. Da wird oft gesagt, ja, wir brauchen mehr Wohnraum, das ist ja kein Koblenzer Problem, sondern ein bundesweites Problem. Wie blickst du, vor allem jetzt rückblickend, bevor wir auch gleich nach vorne schauen, was ist in den 8 Jahren zum Thema Wohnbau oder Wohnraum schaffen passiert in Koblenz?
Ja, ich sage immer, wir haben die Hausaufgaben eigentlich gemacht. Also Baurecht haben wir in vielen Fällen geschaffen, sodass die Investoren hätten auch bauen können. Wir haben den Flächennutzungsplan angepackt. Ja, der letzte war wirklich aus den 80er Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, der hat so einen Ursprung in den 70er Jahren, also das war eine ganz andere Zeit, und gerade ökologische Fragen haben da doch gar eine sehr untergeordnete Rolle gespielt.
Kannst du kurz erklären, weil nicht jeder weiß, was ein Flächennutzungsplan ist?
Also der Flächennutzungsplan ist ganz grob im Grunde genommen die Beschreibung, was auf welchen Flächen der Stadt stattfinden kann. Also ist es Wohnen, ist es Gewerbe, sind es Grünflächen, ist es Sportflächen, ist es andere Sonderflächen. Das wird alles sozusagen abgebildet und dann wird auf diese Flächen dann in der Regel ein Bebauungsplan draufgelegt, sind dann die Details, wie hoch sind die Gebäude und welche Gebäude stehen dann da genau drauf, das kurz erklärt.
Ich habe es aus der Parteiperspektive, die unsere Fraktion da ja auch ein bisschen begleitet hat in dem Fall, miterlebt, und macht man nicht mal gerade so eben, ne, so einen Flächennutzungsplan neu aufzustellen. Das war wirklich sehr, sehr viel Detailarbeit. Aber was hilft das jetzt beim Thema Wohnen?
Also es hilft uns beim Thema Wohnen insofern, als dass wir jetzt ja auch in diesem Flächennutzungsplan zusätzliche Wohnbaugebiete ausgewiesen haben, die jetzt, wenn der Flächennutzungsplan, der ist immer noch nicht final genehmigt von der Aufsichtsbehörde, dass wir dann entsprechend diese Flächen auch entwickeln können. Und der Stadtrat hat ja auch mit Zustimmung der Grünen jetzt gerade Bubenheim sozusagen vorgezogen. Das ist nämlich auch so eine Fläche, die in diesem Flächennutzungsplan drinsteht, wo der Stadtrat gesagt hat, so, wir wollen jetzt, dass diese Fläche entwickelt wird und nach Möglichkeit eben auch nicht jetzt von einem einzelnen Investor entwickelt wird, der jetzt das dann vermarktet, sondern dass man möglichst individuell auch mit den Menschen, die einzelne Grundstücke dann eventuell da kaufen, kleinere Parzellen kaufen, dann entwickelt werden kann, sodass mehr Vielfalt auch am Ende entsteht.
Entwickelt wurden auch verschiedene neue Quartiere. Fritsch-Kaserne fällt mir da zuerst ein. Wie ist denn da der Stand und womit kann man dann, wie viel mehr Wohnraum kann man denn rechnen die nächsten Jahre?
Also wir können eigentlich, es gibt ja ein Wohnraumversorgungskonzept, was jetzt vor kurzem vorgestellt worden ist, und eigentlich stehen da so viele Wohnungen, die wir brauchen, drin, wie wir jetzt theoretisch anhand dessen, was wir an Flächen haben und an Wohngebieten vorgesehen haben, auch leisten können. Bei der Fritsch-Kaserne reden wir ja etwa so um 800, 900 Wohnungen. Ja, das ist schon eine ganz große Zahl. Und der Investor hat jetzt, also Baurecht ist geschaffen worden. Er kann im Grunde genommen loslegen. Er hat auch schon losgelegt. Die Abrissarbeiten laufen da. Wenn man da oben jetzt auf der Niederberger Höhe unterwegs ist, sieht man mal, welche Blickbeziehungen man da jetzt auf einmal hat, ja, weil da kein Gebäude, sage ich jetzt mal, mehr steht. Ja. Das zeigt also, da kann es jetzt losgehen. Der gleiche Investor ist ja im Rosenquartier unten in Lützel auch zugange. Da sieht man natürlich auch, das ist auch ein relativ großes Areal. Das ist aufgrund der konjunkturellen Lage, aufgrund der Situation am Wohnungsmarkt, da relativ langsam vorangeht. Also ich befürchte so ein bisschen, wir werden jetzt auch bei der Fritsch-Kaserne nicht erleben, dass das jetzt gleich losgeht und die ersten Häuser da stehen und ich sag mal Ende 26 oder das wäre ein bisschen, aber Ende 27 ersten Leute da wohnen, sondern die Investoren gucken natürlich auch, wie gut kann ich das vermarkten, kaufen die Leute das und dann machen sie weiter. Und das ist im Rosenquartier ganz gut so zu sehen, da sind jetzt die ersten Gebäude stehen da, aber es gibt eben auch immer noch Wohnungen zu erwerben.
Was man immer wieder in Facebook-Kommentaren oder von anderen Diskussionen mitbekommt, ja immer da irgendwelche Investoren, dann springen die ab, die Stadt soll selber bauen. Warum macht die Stadt das nicht?
Das ist ehrlicherweise eine gute Frage. Wir haben ja eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, die Koblenzer Wohnbau, die hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr stark auf den Erhalt der Wohnungen und die Sanierung der Wohnungen konzentriert. Das ist ja auch in Frage energetischer Sanierung auch keine so ganz einfache und vor allem auch nicht ganz billige Sache gewesen. Aber es ist jetzt ja gelungen, dass wir die Wohnbau finanziell so ausgestattet haben, dass da jetzt auch mal wieder in den Neubau gegangen werden kann. Das war zugegebenermaßen auch für mich ein etwas zu langer Prozess. Das hat sehr lange gedauert, aber jetzt ist es soweit und im Rauenthaler Moselbogen kann dort eben jetzt auch von der Wohnbau gebaut werden. Es gibt ein Grundstück, es gibt die Finanzierung und die Wohnbau kann jetzt loslegen.
Und werfe nochmal einen letzten Blick zurück auf die letzten Jahre. Gibt es irgendwie ein Projekt oder eine Entscheidung oder irgendwas, wo du sagen würdest, das hätte irgendwie schneller oder besser laufen können oder müssen oder irgendwie so ein bisschen?
Also es gibt ja das Krankenhaus, ja, das Gemeinschaftsklinikum, was mich persönlich, aber ich glaube vielen anderen auch viel Kraft gekostet hat und vor allem auch viel Zeit, ist nach wie vor ein Thema, wo wir sehr viel auch Redebedarf haben, Abstimmungsbedarf haben. Wir betreiben es ja nicht alleine als Stadt Koblenz. Wir sind mit dem Kreis zusammen. Wir haben auch noch andere Akteure wie Boppard oder Nassstetten mit den beiden Kreisen dann verbunden mit an Bord. Und da haben wir natürlich schon auch eine kleine Odyssee hinter uns. Ja, wir hatten das Problem, die Geschäftsführung ist weggebrochen. Wir mussten zügig eine neue Geschäftsführung haben. Dann kam die Sana mit der Geschäftsbesorgung. Dann begannen die Verhandlungen mit Sana, die dann am Ende zu nichts geführt haben. Jetzt sind wir, glaube ich, im richtigen Weg, dass wir sagen, es bleibt ein kommunales Krankenhaus und wir übernehmen die Verantwortung dafür. Aber es ist trotzdem nicht ganz einfach. Und man sieht eben, Boppard ist eine Frage, wie geht es da weiter? Nassstetten ist der Rhein-Lahn-Kreis in der Verantwortung und wird dieser auch gerecht. Und Main ist natürlich mit dem Kreis dann wieder und da sieht man ja auch, da gibt es dann natürlich unterschiedliche Interessenlagen und die muss man zusammenbringen und eine Krankenhausreform, die von Bundesebene ja kommt, muss dann auch noch abgearbeitet werden, weil wir ja hier eine Krankenhauslandschaft haben, die auch eigentlich sehr stark ist. Katholisches Klinikum ist ein starkes Haus, das BWZK ist ein starkes Haus, natürlich in der Sonderrolle, aber alle bieten irgendwie Gesundheitsleistung an und da muss man irgendwie gucken, wie man diesen Gesundheitsmarkt, also sprich wie die Patientinnen und Patienten auch versorgt werden und am Ende die Krankenhäuser auch wirtschaftlich dann noch stabil dastehen, weil das ist eben in Deutschland noch eine Voraussetzung. Das sollte und darf kein Zuschussgeschäft sein auf Dauer.
Jetzt ist das Thema Gesundheitsversorgung auch ein bundesweites Problemthema. Alle Menschen, die sich Sorgen machen, vor allem jetzt in Koblenz, davor, dass die Gesundheitsversorgung hier vor Ort nicht dauerhaft und nicht gut gewährleistet sein könnte, was sagst du denen?
Also wir machen da jetzt, die haben die richtige Entscheidung getroffen, dass wir eben sagen, wir behalten ein kommunales Krankenhaus. Das heißt, wir können es steuern. Wir sind eben nicht in der Situation wie jetzt beispielsweise der Rhein-Lahn-Kreis, der jetzt einfach ein Krankenhaus übernehmen muss, weil es das letzte ist, was noch am Markt ist. Das können wir jetzt selber steuern und gestalten. Also im stationären Bereich glaube ich, definitiv sagen zu können, dass die Menschen sich keine Sorgen machen müssen in Koblenz. Wie gesagt, es gibt auch noch zwei andere starke Häuser mit BWZK, mit Einschränkungen, aber auch dem katholischen Klinikum. Ich glaube, schwierig ist natürlich immer das Thema im niedergelassenen Bereich, aber da ist natürlich der Einfluss der Politik und insbesondere der Kommunalpolitik etwas überschaubar. Ja. Das wird vieles auch in der Selbstverwaltung gemacht und wir sind da auch angewiesen auf die Bundesgesetzgebung. Und da können wir indirekt allerdings ja auch unterstützen. Auch das GKM, also das Gemeinschaftsklinikum, unterhält ja Versorgungszentren, also medizinische Versorgungszentren, wo wir eben an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte angestellt haben und können somit auch im niedergelassenen Bereich eine Versorgung sicherstellen.
Vielen Dank für den kleinen Rückblick auf das, was wir waren in den letzten 8 Jahren. Wir werden gleich im Ausblick noch auf andere Themen detailliert noch eingehen. Aber schauen wir doch mal auf den Wahlkampf, Leni. So als Nicht-OB-Kandidatin, wie blickst du denn auf den Wahlkampf?
Ich muss sagen, ich nehme den Wahlkampf nicht, also irgendwie, wenn man so im Bundestags- oder Kommunalwahlkampf ist, dann mache ich auch selber irgendwie ein bisschen mehr mit als jetzt im OB-Wahlkampf. Aber sonst muss ich sagen, ich lese auch nicht die Rheinzeitung. Okay. Ich schäme mich, ja. Aber ich kriege den Wahlkampf nicht so richtig mit. Also man sieht die Plakate und man redet immer mal wieder so ein bisschen drüber, aber ansonsten ist es irgendwie so ein Wahlkampf, der so ein bisschen an einem vorbeizieht und das finde ich so schade, weil es ist ja, es geht ja wirklich um was. Also es geht darum, wer die nächsten 8 Jahre da irgendwie vorne sitzt und Koblenz repräsentiert und das finde ich nicht, dass es irgendjemand macht. Deswegen, ja, also ich kriege es nicht so richtig mit, aber vielleicht fragen wir dich, wie geht's dir damit? Ich glaube, das ist eine andere Geschichte.
Ja, natürlich. Ich meine, ich merke ja,
zumindest ein
bisschen. Ja, also ich habe auch Kollegen erlebt, die im Amt waren, die habe ich dann auch gefragt, machst du denn irgendwie Wahlkampf? Und dann haben die gesagt, nö, eigentlich, also die haben dann irgendwie so 3 Wochen vorher angefangen. Ich glaube, Amtsinhaber haben natürlich immer irgendwie in gewisser Weise natürlich auch den Vorteil, sie sind ja in der Funktion und in dem Moment, wo ich irgendwo auftrete, auch als Oberbürgermeister, ist das natürlich in gewisser Weise auch ein Werben für eine Wiederwahl, so muss man das ja durchaus auch sehen. Und deswegen habe ich persönlich, das darf ich auch, glaube ich, mal so sagen, nicht das Interesse gehabt, jetzt vor 2 Jahren schon zu sagen, ich mache jetzt Wahlkampf, ja, weil ich bin Amtsinhaber und muss auch ein bisschen was in dem Amt noch erledigen, ohne es jetzt gleich Wahlkampf zu nennen, aber man kann das am Ende ja nicht trennen, denn wenn irgendwas schief läuft im Rathaus jetzt aktuell, würden die Leute sagen, den Langner kannst du nicht nochmal wählen. Und wenn irgendwas liegen bleibt, genauso, ja. Also man muss da weiter dranbleiben und das ist in gewisser Weise kein Wahlkampf, aber es ist natürlich schon auch eine Voraussetzung, dass man nochmal wiedergewählt wird, ja. Und ich habe das neulich auf die Frage geantwortet, naja, wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie nicht so ein zugespitzter Wahlkampf, dann hat auch der amtierende Oberbürgermeister nicht alles falsch gemacht, ja. Denn wenn es jetzt ein Thema gäbe, wo die Leute entweder sagen würden, Mensch, das ist überhaupt total in die Hose gegangen und das muss sich jetzt mal ändern, da muss mal jemand kommen, der das in die Hand nimmt, dann hätte ich natürlich ein Problem, ja, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht. Das ist aber nicht der Fall, offenkundig. Und auch die Gegenkandidaten, Mitbewerber haben jetzt ja auch kein Thema gefunden, wo sie gesagt haben, so das ist jetzt eigentlich total schiefgelaufen oder das will ich komplett anders machen. Auch das gibt es nicht. Also auch da würde ich sagen, spricht jetzt ehrlicherweise ein bisschen für mich, wenn ich das hier so sagen darf, dass vieles gut gemacht worden ist. Und in der Tat muss man leider sagen, so deswegen mache ich mir da auch immer ein bisschen Sorge für die Wahlbeteiligung, dass so eine allein für sich stehende Wahl wie eine Oberbürgermeisterwahl immer darunter leidet, dass die Aufmerksamkeit nicht da ist, weil eben nicht nur du, Leni, sondern auch andere Leute die lokale Zeitung nicht mehr lesen, ja, und dann vielleicht auch keine Tagesschau gucken und dann irgendwie gar nichts mitbekommen von dem, was hier vor Ort so passiert. Und das führt immer dazu, dass die Leute dann sagen, wählen gehen, warum, ja, ist da was?
Im besten Fall folgen diese Menschen unseren Social Media Kanälen oder hören diesen Podcast. Deswegen ein kleiner Aufruf an dieser Stelle. Schon mal, wer es noch nicht getan hat, kann man eigentlich mal Briefwahl beantragen, weil irgendwann endet die Frist ja wahrscheinlich.
Ja, ja, doch, das geht noch bis nächste Woche. Ja, es geht noch relativ fix. Ja, vor allem ist, sag mal, in Notsituationen, wenn jetzt man plötzlich erkrankt oder so, geht das ja, glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sogar noch am Sonntag bis mittags, ja, dann muss man das noch schnell beantragen, dann wird das auch noch möglich gemacht.
Okay, wer keine Briefwahl machen will, gerne dann auch ins Wahlbüro gehen. Am Sonntag ist nämlich dann die Wahl und es geht um was, das hast du gerade gesagt, Leni, es ist nicht mal gerade irgendeine Wahl, wenn es das überhaupt gibt, irgendeine Wahl, sondern eine wirklich wichtige. Und dennoch, auch wenn der Wahlkampf jetzt nicht im Vergleich zu einem Bundestagswahlkampf oder anderen Wahlkämpfen jetzt die krassen Themen herausgebracht hat oder die krassen, das Abarbeiten aneinander, was ja vielleicht auch gut ist im Hinblick auf den demokratischen Diskurs, gab es für dich Momente, die irgendwie herausgestochen sind? Jetzt in, was waren so die, außer Zipline und Regenbogensocken, was waren so die Momente in diesem Wahlkampf bisher?
Was waren so, klar, immer aufregend ist, wenn Kandidatinnen und Kandidaten miteinander diskutieren, das ist immer auch ja anstrengende Situation. Ich habe selber für mich einfach das Thema Hausbesuche immer als sehr wichtig erachtet. Das halte ich nach wie vor für wichtig, weil man, glaube ich, dass das fast das einzige Instrument ist, wo man von den Bürgerinnen und Bürgern mal eine Rückmeldung bekommt, die relativ ungespiegelt ist. Man steht ja überraschend
vor. Gab es da mal so was richtig Negatives, dass jemand sagt, also mit Ihnen würde ich gar nicht reden, gehen Sie wieder weg.
Ja, das gibt's, klar. Also genau, ja, Tür zu. Natürlich, das gibt's. Ich meine, das ist ja auch ganz klar. Also
ist ja gut zu hören, ich dachte, es geht nur den Grünen so.
Nein. Nein, nein, das passiert immer wieder, mir zumindest zum Glück wirklich in der deutlichen Minderheit. Aber man merkt natürlich, es gibt welche, die dann sagen, ich habe keine Zeit, das ist ja auch immer ein Signal, oder ich oder eben gar nicht die Tür aufmachen, man hört, es ist jemand zu Hause, aber also von daher, diese Reaktion gibt es auch. Aber überwiegend, wenn die Leute die Tür aufmachen, dann ist es eigentlich sehr positiv. Und da profitiere ich auch wirklich von diesen 8 Jahren, dass viele einen dann auch erkennen. Und man sieht manche so, die gucken dann so, weil sie denken, wer steht denn da jetzt vor der Tür? Ja, man freut sich ja nicht über jeden Besuch, der da vor der Tür steht, wenn er vor allem unangemeldet ist. Und dann erkennen sie einen und dann sagen, oh, das ist aber schön, dass Sie hier Hausbesuch
machen. Sie kenne ich.
Ja, ja, das finden die Leute dann schon gut.
Also sind das dann wirklich längere Gespräche oder sagst du einfach nur, hier bitte wählen gehen und nächste Tür?
In der Regel sind es eigentlich sehr kurze Gespräche, weil die Leute meistens doch sehr überrascht sind. Ich frage immer, stell mich vor, erinnere an die Wahl und sage, dann gibt es denn irgendwas, was Sie mir mitgeben wollen. Und manchen fällt dann was ein, das nehme ich dann auch wirklich mit, ja, und manchmal gibt es auch sehr konkrete Probleme, die werden dann wirklich versucht auch zu erledigen. Manchmal sind es so allgemeinere Sachen, wo man sagt, müssen doch mal noch mehr fürs Fahrrad tun oder so.
Ja. Wollte ich gerade fragen, gibt es da so ein Trendthema, was irgendwie immer wieder kommt?
Nee, also das ist auch das Erstaunliche für mich in diesem Wahlkampf, dass es das auch bei diesen Hausbesuchen nicht gibt. Ja. Also das Thema Fahrrad spielt schon immer, also gerade gestern wieder Neuendorf waren viele, die dann gesagt haben, bleiben Sie weiter beim Fahrrad am Ball und lassen Sie da nicht nach. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, irgendwie überall das gleiche Thema. Das ist sehr individuell von Stadtteil zu Stadtteil.
War ja auch beim Kegeln mit Langner, war auch Thema Radverkehr. Also als wir gefragt haben, was sind so Themen, die euch bewegen, war es Thema Radverkehr.
Ich habe meine Mama gefragt, ich nehme heute Podcast mit unserem Oberbürgermeister auf, hast du eine Frage? Und dann hat sie gesagt, ja. Was ist mit dem Haus auf dem Münzplatz? Weil da hat mein Papa mal drin gewohnt.
Wow.
Ja, der musste irgendwie umgesiedelt werden. Und der hat dann witzige Geschichten dazu erzählt, aber das soll ich fragen, was mit diesem Haus auf dem Münzplatz ist.
Also da gibt es ja insofern in Anführungsstrichen gute Nachrichten. Also der Prozess könnte noch länger dauern, aber wir wollen es ja zurückhaben. Ja, wir haben es ja mal verkauft an einen privaten Investor. Das war auch, bevor ich Oberbürgermeister war, kann ich immer Wissen sagen. Und es ist ja offenkundig schiefgegangen, ja, es passiert da nichts. Und deswegen hab ich dann gesagt, wir müssen es zurückkaufen. Und das war vertraglich oder ist vertraglich möglich. Wie Verträge nun mal immer so sind, man kann sie unterschiedlich lesen. Es ist unstrittig, dass wir es wiederbekommen können, aber es ist dann immer die Frage, was muss man dafür bezahlen?
Es gibt ja von den Mitbewerbern oder von dem einen Mitbewerber, die wird mir dauernd bei Facebook und Instagram angezeigt, diese Werbeanzeige, ich rette die Münz, heißt, du willst sie auch retten.
Ja, ich will die auch retten und ich sag mal, wir haben konkrete Schritte dafür unternommen, ja, dass wir sie retten und es gibt auch schon Überlegungen, was man eventuell damit machen kann, aber ich sage immer, das Fell des Bären sollte man dann verteilen, wenn man ihn erlegt hat und wir haben das Münzmeisterhaus noch nicht und wir wissen auch noch nicht so genau, wie lange der Prozess noch dauert.
Aber dass es so kommt, ist wahrscheinlich.
Ja, also davon, wie gesagt, die vertraglichen Grundlagen haben wir und ich gehe auch davon aus, dass wir, weil wir eben bei Gericht sind, weiß man natürlich nie, wie ein Gericht entscheidet, aber dass wir am Ende eine Lösung haben, dass wir das Gebäude auch wieder zurückerwerben können.
Jetzt müssen wir trotzdem einmal über die Regenbogensocken sprechen, weil das so ein Thema ist, was aus meiner Sicht auch so völlig...
Heute habe ich Katzensocken übrigens an. Mann, aber, ich, aber die passen zum braunen Anzug, ehrlicherweise heute.
Dieses Thema ist Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Vielleicht da nochmal einen kurzen Kontext. Es war ja der CDU-Empfang in den Räumlichkeiten von Frank Gotthardt und mit Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin. Und alle haben sich gefragt, wer geht jetzt oder geht man hin, geht man nicht hin, weil es war ja schon kritikwürdig. Und du hast gesagt, als Oberbürgermeister bin ich immer hingegangen, gehe ich auch hin. Ist auch meine Pflicht sozusagen, als Oberbürgermeister hinzugehen. Setze aber dieses Zeichen mit den Regenbogensocken. Also war das wirklich so bewusst, wie es dann am Ende, oder hast du dir, als du die Socken morgens im Kleiderschrank angezogen hast, hast du dir gedacht, das geht jetzt so weit, dass die Grünen die jetzt nach bundesweit verschiffen und alle Menschen diese Socken haben wollen?
Genau, war ganz bis ins letzte Detail so geplant. Nein, natürlich nicht. Aber bewusst war eben die Entscheidung, wirklich diese Socken anzuziehen, weil ich ja die Diskussion verfolgt hatte. Ich war ja selber auch in vielen Gesprächen, wo wir darüber gesprochen haben. Wir haben auch darüber gesprochen, Christopher, ja, haben gesagt, Mensch, ich gehe dahin. Ich habe gesagt, ich gehe dahin. So, und dann war klar, irgendwie, also jetzt einfach da hingehen und so tun, als ob gar nichts ist, ist der falsche Ansatz. Ich wusste, ich rede da nicht. Also von daher blieb ja jetzt nicht viel, was man da nun als Zeichen hätte machen können.
Fackel das anzünden. War, bitte? Fackel anzünden.
Auf jeden Fall haben wir dann, habe ich dann die Socken angezogen und wusste natürlich nicht, wo ich sitze. Ja, das war dann der große Vorteil für mich, dass ich wirklich neben Frau Klöckner platziert wurde und dann das Foto entstanden ist und das dann viral gegangen ist, wie man so schön sagt.
Ja, ganz verrückt. Und wie gesagt, jetzt verteilen wir die Socken. Die kommen jetzt übrigens am Montag, habe ich gehört. Das heißt, ab Montag, oder genau, wenn der Podcast dann raus ist, dann am nächsten Tag werden wir die Socken an allen möglichen Ständen, wir werden noch mal informieren, an welchen Ständen genau und wo die stattfinden, dann tausendfach verteilen. Mittlerweile haben wir die Bestellung ja von 1000 auf, ich glaube, jetzt sind wir gerade bei 6.000 oder 7.000. Also es ist verrückt. Alle möglichen Menschen aus ganz Deutschland wollen jetzt diese Socken haben. Man könnte sagen, du bist ein Trendsetter. Das sind ja genau die Socken, die du dann auch anhattest an dem Tag. Die hat die Firma Unabuchs, an der Stelle vielleicht nochmal einen kurzen Werbeblock, die Firma Unabuchs unterstützt uns ja bei dem Ganzen. Die hat die gar nicht mehr im Sortiment, aber bestellt sie jetzt extra wieder dann für uns.
So ist das, da sieht man, dass ich alte Socken trage sozusagen. Aber ich habe wenn ich irgendwo schöne Socken sehe, kaufe ich die dann und dann werden die erstmal gebunkert sozusagen und dann Korb vorgeholt, wenn...
Irgendwann gibt es schon anders.
Genau.
Zwei Sätze will ich aus meiner Perspektive noch zu dem Thema irgendwie beitragen, weil es gerade auch dann passt. Es gab ja auch jetzt im Nachgang zu dieser Veranstaltung, wir haben nochmal ein Interview gegeben und dann hat die CDU, da wird mit Sicherheit auch noch irgendwas kommen. Ich glaube, es ist auch, was den Stadtrat betrifft, die Haushaltsberatung und alles, dieses Gegeneinander, was gerade auch unter einigen Fraktionen stattfindet, sollte nicht so weitergehen. Ich glaube, da sind wir alle gut beraten, uns alle mal ein Stück zurückzunehmen im Hinblick auf den Umgangston in der Sache, klar, und schauen, dass wir irgendwie zusammenkommen. Aber auch deine Perspektive darauf. Wie blickst du auf die aktuelle Stimmung im Stadtrat? Weil mit dem musst du ja zusammenarbeiten.
Also ich will an der Stelle vielleicht mal Kim Theisen als Fraktionsvorsitzender der Grünen danken, weil das ich auch gerne hier tue und das auch schon an anderer Stelle getan habe, weil das eine sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit ist. Ja. Und gerade, du hast es angesprochen, die Verabschiedung des letzten Haushaltes, was ja für eine Stadt sehr elementar und wichtig ist, ist einfach auch durch ihr Zutun sehr stark beeinflusst gewesen. Und wir haben am Ende eine Mehrheit gehabt. Es gab ja andere Kräfte im Rat, die wollten keinen Haushalt verabschieden, die haben sich da verweigert. Das halte ich immer für den falschen Weg. Ja. Das führt ja zu nichts Gutem, ja, weil man dann auch die Investitionen, die notwendig sind, ja dann nicht tätigen kann. Ich denke, wir haben eine stärkste Fraktion mit der CDU-Fraktion, die ihre Rolle da meines Erachtens noch nicht zu 100% gefunden hat. Ja. Sie ist diejenige, die eigentlich die Führungsrolle in einem Stadtrat auch übernehmen muss unter den Fraktionen, die Absprachen treffen muss, die im Dialog sein muss. Und da verweigern sie sich offensichtlich. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich hoffe sehr, und das habe ich ja auch an anderer Stelle schon angekündigt, dass wir das nach der Oberbürgermeisterwahl ein bisschen aufbrechen können und wir dann auch und ich auch selber wieder in der Lage bin, da vielleicht zu Gesprächen einzuladen, um die Menschen vielleicht wieder oder die Fraktion wieder zusammenzuführen.
Kommen wir zurück zum Wahlkampf vielleicht ein letztes Mal. Gibt es irgendetwas oder irgendwen, wo du sagst, ohne den könnte ich diesen Wahlkampf nicht bestreiten oder ohne diese Sache irgendwer, der mich besonders unterstützt, oder ist es die breite Menge an Leuten, die dich da unterstützen, die das...
Also es ist auf jeden Fall eine breite Menge und ganz viele Menschen aus den unterschiedlichsten auch gesellschaftlichen und auch politischen Richtungen. Das ist einfach toll. Ich bin natürlich dankbar dafür, dass ich zu Hause unterstützt werde. Das ist nicht immer leicht für meine Partnerin, ja, auch für die Jungs nicht, dass ich eigentlich nur ständig unterwegs bin. Da fällt natürlich wirklich viel dann hinten runter. Ich habe ein tolles Team um mich herum, dem ich sehr, sehr dankbar bin, wo auch wirklich ich das Gefühl habe, da sind Menschen dabei, die sind auch nur rund um die Uhr mit dem Thema Wahlkampf befasst, und wenn mir irgendwas einfällt und ich sage, das müsste noch erledigt werden, dann kümmern die sich da drum, spät abends und morgens früh. Also da bin ich ganz, ganz vielen Menschen sehr, sehr dankbar, und das ist ein gemeinsamer Erfolg, den wir hoffentlich am Ende dann feiern können.
Blicken wir nach vorne. Du willst ja jetzt nicht die letzten Monate so weiter, oder so willst du weitermachen und nicht einfach so ausklingen lassen, sondern willst ja nochmal Oberbürgermeister werden, weitere 8 Jahre. Und das willst du ja nicht einfach nur, weil dir das Amt so viel Spaß macht, sondern weil du Dinge bewegen willst. Was für Dinge sind das?
Also ich nenne mal ein Thema, was im Wahlkampf, was ich zwar genannt habe, was überhaupt gar keine Resonanz bisher gefunden hat und ich doch trotzdem denke, dass es ein wichtiges Thema ist, nämlich die Frage, wie man das gesellschaftliche Miteinander auch in den einzelnen Stadtteilen stärken kann. Ja, wir haben viel im Ehrenamtsbereich getan für die Vereine, auch Räumlichkeiten geschaffen oder dafür gesorgt, dass Räumlichkeiten gefunden werden. Und ich glaube, dass wir jetzt auch noch mal verstärkt darauf gucken müssen, wie holen wir Menschen aus einer unfreiwilligen Einsamkeit heraus? Und das ist jetzt nicht etwas nur auf die ältere Bevölkerung bezogen, sondern es geht quer durch alle Generationen. Das ist ein Phänomen, was wir überall beobachten können in der Gesellschaft, nicht nur in Koblenz. Und wenn es uns gelingt, dort Anlaufstellen, Orte der Begegnung zu schaffen, die können von Ehrenamtlichen begleitet werden, organisiert werden. Das kann auch mal mit hauptamtlichen Kräften der Fall sein. Wir haben ja hier in der südlichen Vorstadt beispielsweise das AWO-Quartiersbüro. Das sind aus meiner Sicht Orte, wo man einmal mal zusammenkommt, ganz niederschwellig. Auf der anderen Seite sich daran anknüpfend aber auch Angebote von Hilfe und Unterstützung anbieten können. Da geht es auch um die Frage, wie fülle ich ein Formular aus? Wie komme ich in einer schwierigen Lebenssituation weiter? Wo bekomme ich Hilfe? Wo bekomme ich Unterstützung? Und wir erleben ja einfach eine Gesellschaft, wo viele eine gewisse Überforderung spüren und wo wir auch sehen, dass gesellschaftliche Strukturen auseinanderbrechen. Deswegen glaube ich, ist es in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, so verbindende Elemente wieder zu finden. Ich bin da auch ganz konkret mit der katholischen Familienbildungsstätte im Gespräch. Wie gesagt, die AWO hat hier in der südlichen Vorstadt auch eine ähnliche Einrichtung, wo wir jetzt mal gucken wollen, gerne auch mit der Unterstützung des Landes, wie wir in einzelnen Stadtteilen Stück für Stück das entwickeln können und dann aus meiner Sicht sehr individuelle Lösungen auch finden sollten, dass einfach Zusammenhalt auch wieder gelebt wird und auch gefördert wird.
Um das zu leben, braucht man Orte und Plätze, Plätze im wahrsten Sinne. Die Stadtteilplätze sind ja auch immer wieder ein Thema, sei es jetzt hier in der Vorstadt oder sei es in Metternich, der Kirmesplatz oder andere. Wie geht's damit weiter?
Also das ist leider insofern ein schwieriges Thema, weil das so zu diesen freiwilligen Leistungen gehört und wir ja aufgrund der jetzigen Haushaltssituation da wieder unter sehr besonderem Druck stehen und auch die ADD, die Aufsichtsbehörde, da sehr genau hinschaut, für was geben wir unser Geld aus. Und da muss man das besonders begründen, warum das unabweisbar ist. Ich glaube, dass wir hier in der südlichen Vorstadt mit dem Schenkendorfplatz auch eine Lösung und einen Weg finden. Ich hatte mit Baudezernenten, mit Andreas Lukas auch schon über das Thema gesprochen. Wir haben ja zum Glück auch diesen Verkehrsversuch, der bleibt ein Versuch. Also wir werden da jetzt nicht wieder die Poller, die da aufgebaut sind, wieder abbauen, sondern das wird verkehrsberuhigt bleiben. Das ist ja, glaube ich, schon mal wichtig. Er wird auch bespielt ja teilweise, unter anderem eben auch vom AWO-Quartiersbüro federführend, aber eben auch von vielen anderen Akteurinnen und Akteuren. Auch in Metternich haben wir ja so eine kleine Lösung mit dem dort ansässigen Gastwirt gefunden, der einen Teil des Platzes dann auch nutzen kann. Und wir werden uns einfach anstrengen, weiterhin solche Plätze auch zu entwickeln. Ja, und manchmal wird das nicht das ganz große Geld sein, was wir da ausgeben können, was aber meines Erachtens auch gar nicht notwendig ist. Ja, manchmal sind auch die kleinen Mittel ausreichend und es funktioniert und es sieht dann auch gut aus und Menschen können diesen Platz dann nutzen.
Aber stell dir vor, es ist 2033, die nächste OB-Wahl steht an, du kannst sagen, Koblenz ist die Koblenz ist die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands. Was ist noch passiert bis dahin?
Ja, das wäre schon mal ein ganz gutes Ziel. Ich glaube, Wohnungsbau haben wir ja auch angesprochen. Wir haben eine Bundesgartenschau erlebt 2029, die auch wieder ein Highlight war, aber auch nachhaltig war. Das heißt also, auch dort werden Menschen nach wie vor nach Koblenz kommen, weil sie gerne wieder kommen werden. Ich glaube, dass das Thema Universität und Hochschulstadt sich auch nochmal weiterentwickeln wird. Ich hoffe sehr, dass die Universität sich auch am Standort weiterentwickeln kann. Da warten wir eigentlich auf entsprechende Vorhaben des Landes, die dann umgesetzt werden soll, um das Profil auch der Universität insbesondere als eigenständige Universität weiterzuentwickeln. Das Gleiche gilt in gewisser Weise auch für die Hochschule, weil das natürlich immer eine ganz wichtige Keimzelle ist, auch für weitere Stadtentwicklungen, weil wir da von der Wissenschaft, von den Studierenden, von den Lehrenden einfach sehr stark auch profitieren können. Die bringen so eine Region, so eine Stadt dann einfach auch weiter. Nochmal zurückkommen vielleicht auf die Buga. Da spielt ja aus meiner Sicht auch das Thema Mobilität eine Rolle, das Thema Mobilität auf der Schiene, aber auch Mobilität auf dem Wasser. Da wünsche ich mir, dass wir da innovative Ansätze finden, die dann 29 funktionieren, aber die dann gerne, siehe Seilbahn, auch auf Dauer funktionieren und auch finanziell und wirtschaftlich gut funktionieren. Ich glaube, es macht auch Sinn, die Buga 29 zu dem Thema Klimaanpassung stärker nochmal zu nutzen, Begrünung, Wasser in der Stadt. Das, glaube ich, wäre für Koblenz ein gutes Thema, zu gucken, inwiefern ist es möglich, diese Stadt in ihrer jetzigen Verfasstheit so weiterzuentwickeln, dass wir da wirklich auch einen großen Sprung nach vorne kommen. Und eine Buga bietet sich dann einfach an, weil die Menschen kommen dann zu uns, man kann mal was ausprobieren, man hat auch zusätzliche finanzielle Mittel. Und wenn man dann, wie gesagt, der Seilbahn ist eigentlich das allerbeste Beispiel. Sie war nur für die Buga 2011 gedacht, ja, und sie läuft immer noch hervorragend und mit großem Erfolg. Und insofern sollten solche Projekte dann vielleicht zunächst einmal temporär laufen, weil es immer einfacher ist, sie dann vielleicht zu genehmigen genehmigt zu bekommen. Aber wenn da eine dauerhafte Lösung draus sich entwickelt, fände ich das eigentlich sehr, sehr gut.
Du hast gerade schon das Thema Klimaschutz angesprochen, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ist ja für uns als Grüne natürlich eines der zentralen Themen und auch das erwarten wir von einem Oberbürgermeister, den wir auch mit unterstützen. Aber bleiben wir kurz bei dem Thema Projekte der Buga. Aus der politischen Mitbewerberschaft kam der Vorwurf zum Thema Zipline, es sei nichts passiert, das Thema ist tot. Ist es so?
Nein, natürlich ist es nicht so. Wir haben das Thema nicht hinten angestellt, ist der falsche Begriff. Wir haben es einfach öffentlich nicht so kommuniziert, aufgrund der Situation rund um die Seilbahn. Die Seilbahn war ja immer im Auge der UNESCO eigentlich ein Umstand, den man wieder abbauen musste, weil er eben nur temporär geplant ist. Das ist der Nachteil dann, wenn man noch Dinge temporär macht. Da war immer die große Sorge, wenn wir jetzt über Zipline oder irgendwas anderes reden, dann sagen die, jetzt wollt ihr noch eine Zipline, also jetzt Seilbahn weg, Zipline kommt gar nicht. Und da haben wir sehr zurückhaltend agiert und trotzdem im Hintergrund, aber auch transparent in den Gremien, den städtischen, das muss man immer sagen. Also es war jetzt keine Geheimaktion, weil natürlich immer mal wieder welche gefragt haben, Mensch, die Zipline, das war doch eine gute Idee, warum passiert denn da nichts? Und dann haben wir immer in den Leuten erklärt, warum wir das jetzt so machen. Ich sag mal, also auch politische Mitbewerber hätten es eigentlich wissen können und müssen, ja, wenn man zumindest ordentlich mit der Fraktion kommuniziert, weil das Thema war transparent und es gibt ein wirtschaftliches Konzept, es gibt ein Betreiberkonzept, es gibt auch schon Anmutungen, wie das aussehen kann. Ich glaube, das kann echt ein richtiges, tolles Highlight auch für 2029 und darüber hinaus sein, weil ich sage ja immer so, für die Mutigen, die Abenteuerlustigen ist das natürlich echt eine tolle Sache, da so mit Hochgeschwindigkeit über den Rhein zu sausen.
Ja, für mich wäre es nichts.
Ja. Ich würde es mal ausprobieren.
Ich auch. Also ich habe schon gesagt, ich muss es unbedingt dann mal ausprobieren. Aber ich weiß, dass ich weiche Knie haben werde, wenn ich dann da sitze und das dann mir verfluche, dass ich das zugesagt habe. Aber wenn ich unten angekommen bin, happy sein werde. Aber
wo würde, oder gibt es da schon so konkrete Fragen, wo würdet ihr denn enden? Wäre das dann?
Beim Campingplatz, sage ich jetzt mal grob, also gegenüber vom Deutschen Eck. Das ist zumindest die jetzige Planung. Ja, Genehmigung steht ja jetzt dann natürlich noch aus. Aber dadurch, dass wir da wirklich schon sehr professionell unterwegs sind, R56 hat sich da ja auch federführend dran begeben. Das sind jetzt schon Leute, die da dran gearbeitet haben, die das auch wirklich an anderer Stelle schon realisiert haben. Die wissen schon, wovon sie reden.
Also keine tolle neue Idee, sondern läuft eigentlich schon seit einiger Zeit.
Genau. Sehr
gut. Da wollte ich noch zu Burger fragen, aber das ist mit der Zipline, glaube ich, schon beantwortet, ob es irgendwie sowas wie die Seilbahn gibt, also irgendwie so ein großes Projekt, wo man sich schon sicher ist, dass es stattfindet und wo man sich darauf freuen kann oder ob das alles noch sehr vage ist, was man zu Buga sagt.
Also ich, wie gesagt, ich glaube, die Zipline ist das eine und ich träume ja auch immer davon, dass, wie habe ich es ja eben schon gesagt, Mobilität auf dem Wasser, natürlich so, dass es jetzt nicht irgendwelche, die Dampfschifffahrt da aufgelebt wird, sondern dass man mit schnellen Verbindungen dort klimafreundlich unterwegs ist und da eine schnelle Verbindung auch auf dem Wasser realisiert.
Sprechen wir über Klimaschutz. Da hatten wir beim Rückblick noch nicht so weiter so viel drüber gesprochen, aber jetzt auch vor allem im Ausblick. Wie siehst du Koblenz aufgestellt? Welche Maßnahmen schon gut laufen im Hinblick auf Klimaschutz und wo man noch mehr tun könnte?
Also Mobilität haben wir ja schon angesprochen. Zwei wesentliche Punkte, die ja auch beim Klimaschutz eine ganz große Rolle spielen, mit eben COFEP und mit dem Fahrrad. Natürlich ist auch die Energiewende eine ganz wesentliche. Ich bin da froh, dass wir auf dem Weg sind, auch mit der EVM, mit unseren Stadtwerken, eine eigene Solar GmbH jetzt mit Co-Solar gegründet haben, um wirklich da auch den Ausbau auf städtischen Gebäuden voranzutreiben. Das war leider auch sehr langsam und träge. Ich hoffe, dass wir da jetzt den notwendigen Drive auch reinbekommen. Die EVM ist auch im Bereich der erneuerbaren Energien deutlich aktiver geworden, als das bei dem alten Vorstand der Fall war. Und viele Projekte, auch große Windparks, gemeinsam mit der Stadt Neuwied, ja, weil wir innerhalb der Stadt Koblenz natürlich da relativ begrenzte Möglichkeiten haben, die auch noch bisher so wirtschaftlich auch noch nicht so richtig umzusetzen waren. Von daher müssen wir da immer ein bisschen auch über die Stadtgrenzen hinaus gucken. Thema Wärmewende ist eins, was uns sehr intensiv begleiten wird. Ja, wir werden weg vom Gas kommen. Da kann man ja auch immer diskutieren, so viel man will. Irgendwann wird das auch wirtschaftlich nicht mehr zu rechnen sein und von der Klimafrage mal ganz abgesehen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sehr frühzeitig mit dem Thema uns befasst haben und überlegen auch gemeinsam mit der Industrie, mit der Wirtschaft, wo Wärmenetze dann auch entstehen können, dass wir Fokusgebiete auch in den Stadtteilen haben, wo wir sagen, da gucken wir jetzt mal genau hin, wie können wir dann Wärmenetz auch in die Erde bringen, um die Menschen dann auch zu versorgen. Denn das Thema wird ein ganz entscheidendes sein, wie teuer wird das? Und das wird eher eine regionale Frage zukünftig sein. Und vor dem Hintergrund ist es klug, dass man sich als Stadt auch um das Thema kümmert. Da sind wir, wie gesagt, noch relativ am Anfang. Da wird es auch noch gewaltige Investitionen bedürfen. Aber wir haben den ersten Schritt getan und sind dabei, gerade den zweiten zu machen.
Das Thema Klimastraße hat ja auch für einige Aufmerksamkeit in deiner Amtszeit gesorgt. Vielleicht kannst du auch da nochmal erklären, was wurde da gemacht und wie erfolgreich war das oder ist das?
Du meinst jetzt im Rauental?
Genau,
Moselweißer Straße. Genau, Moselweißer Straße im Rauental. Also das ist ja eine Straße, die in unseren Untersuchungen sehr belastet war durch Wärme, durch Verkehr, Hitze, wenig Grün. Und da haben wir eben jetzt an der X-Ground Church, da, um das ein bisschen nochmal näher einzugrenzen, eben die Platzfläche gestaltet gemeinsam mit der Kirche oder gestalten sie dabei. Wir werden den Straßenraum auch so gestalten, dass man eben sagen kann, das ist eine klimaangepasste Straße. Also einerseits ist der Bewuchs dort so oder wird so unterstützt, dass er eben auch durch trockenere Perioden kommt, dass eben in der Erde auch entsprechende Wasserreservoirs vorhanden sind, um die Bäume mit Wasser zu versorgen, die wiederum natürlich dann Schatten spenden, die somit auch für eine Kühlung entsprechend sorgen. Und das soll ein Vorzeigeprojekt sein, um dann andere weitere Straßenzüge mit einer ähnlichen Problematik dann auch entsprechend so zu verändern.
Über ein Thema haben wir heute noch gar nicht so viel gesprochen, und zwar die Jugend, mein Lieblingsthema. Und damit auch die soziale Infrastruktur. Welche Investitionen in Schulen, Kitas oder Jugendzentren planst du und was ist in den letzten Jahren passiert?
Also wir haben sehr viel investiert, weil das, glaube ich, auch notwendig war. Auch in den Kita-Neubau sind ja einige neue Kitas entstanden, wenn man Neuendorf denkt oder beispielsweise die Heuschheimer Höhe. Momentan bauen wir in der Goldgrube eine komplett neue, auch zukünftig dann städtische Kita, weil das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist für Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit auch am Ende wieder für einen wirtschaftlichen Erfolg, ja, weil Menschen das einfach erwarten von ihrer Stadt. Wenn ich mein Kind nicht betreut bekomme, ja, kann ich auch nicht arbeiten, und das Thema Fachkräftesicherung spielt ja wirklich auch eine zunehmend starke Rolle auch hier in Koblenz. Bei den Schulen ist es gleichermaßen, wir müssen in den Ausbau Ganztagsschulen weitergehen, das haben wir auch getan in den zurückliegenden Jahren, sind einige Ganztagsschulen entstanden im Grundschulbereich, aber endlich auch im Gymnasialbereich, auch das ist auf der Habenseite zu verbuchen. Wir hatten kein Gymnasium, was Ganztagsschule war, wir haben jetzt die IGS, wir haben das Görres-Gymnasium, was ja jetzt auch mit der neuen Ausrichtung dann entsprechend noch attraktiver, denke ich, wird für breitere Schichten auch und Interessierte. Das Thema Jugendräume hat auch oder spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ja, das spielt ein bisschen auch zu dem, was Sie eben gesagt haben, Räumlichkeiten in den einzelnen Stadtteilen schaffen. Und wir haben natürlich auch da versucht, die möglich, also auszubauen. Das ist, also die Angebote auszubauen, auch gemeinsam mit freien Trägern logischerweise. Aber das ist am Ende natürlich auch immer wieder diese Finanzierungsfrage, die da uns insbesondere reinspielt bei der Jugendarbeit, weil sie eben auch leider zu diesen freiwilligen Leistungen gehört, anders eben als jetzt Kita und Schulen.
Wie viel bleibt denn jetzt, jetzt könnte man ja sagen, Finanzierung ist doch alles gerettet, Infrastrukturpaket von der Bundesregierung trifft auch Koblenz, jetzt sind doch alle unsere Probleme gelöst, oder?
Naja, wenn man sieht, die zwei Brückenprojekte Pfaffendorfer oder Europabrücke oder den Sportpark Oberwerth mit 60 Millionen, knapp 60 Millionen und dann so sieht, dass wir glaube ich so zwischen 8 und 9 Millionen pro Jahr über 10 Jahre zwar, aber am Ende sind das auch nur 80, 90 Millionen zur Verfügung bekommen über das Sondervermögen des Bundes, zeigt das natürlich schon, dass das Geld auch schnell ausgegeben ist. Und wir werden, glaube ich, klug entscheiden müssen, gemeinsam im Stadtrat, für was wir dieses Geld verwenden. Wir haben eben über das Münzmeisterhaus gesprochen, auch das wäre für mich ein Projekt, wo man sagen könnte, da gehen wir vielleicht mal Geld rein, weil das für die Bürgerinnen und Bürger ja ein deutlich sichtbares Zeichen ist, dass da mal was passiert an der Stelle. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel der Bundesregierung, dass mit diesem Geld was passiert, wo die Menschen spüren, der Staat tut etwas für sie.
David, ein wilder Ritt durch ganz viele Themen. Wir könnten darüber so viel mehr reden, aber deine Zeit ist begrenzt. Du bist ein bisschen im Wahlkampf und wahrscheinlich hast du schon viele andere Termine heute Abend noch. Unsere Zeit auch im Hier-Podcast ist auch begrenzt. Wir müssten einfach nochmal eine Folge nach der Wahl machen, wo wir noch über all die anderen Themen,
ich habe ja
noch
so viel auf der Liste,
Pfaffendorfer Brücke hast du schon angesprochen, Innenstadt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Sportpark ist auch ein Lieblingsthema von dir,
absolut,
oder?
Absolut, müssen wir nochmal eine Folge extra zu machen. Ganz viele Projekte, die anstehen, wo du aber auch die Unterstützung ja auch von uns hast, von deiner SPD ja eben auch hast und wo wir auch, glaube ich, im nächsten Rat auch aufgrund deiner Art, wie du ja auch dann handelst, gute Mehrheiten finden können. Vielleicht ein kurzer Ausblick noch auf den nächsten Sonntag, Wahltag. Wie wirst du den erleben?
Ich werde einen relativ entspannten Sonntag hoffentlich haben und würde mich zumindest bemühen. Entspanntheit ist wahrscheinlich nicht gerade das Schlagwort, was man an dem Tag dann hat. Aber ich werde mich mit meiner Familie mittags zum Essen treffen und dann werde ich irgendwann abends gemeinsam mal so die ersten Ergebnisse mir angucken zu Hause und dann komme ich in die Rhein-Mosel-Halle oder ins Rathaus. Das ist jetzt noch momentan noch nicht so ganz klar, wo die Ergebnisse jetzt präsentiert werden. Und dann ja, gucken wir mal, wie es weitergeht und anschließend treffen wir uns dann noch im Mephisto und trinken noch was zusammen, egal was passiert.
Das hast du schon per Briefwahl gewählt.
Achso, stimmt. Das, Leni, danke, der Hinweis. Ja, irgendwann muss ich auch wählen. Nein, ich habe noch nicht per Briefwahl gewählt. Genau, das hätte ich jetzt noch beinahe vergessen. Das wird natürlich, bevor ich essen gehe, werde ich noch wählen. Ja, da, also alles gut.
Auch hier nochmal der Aufruf erneut.
Aber danke. Genau, da war noch was.
Vielleicht noch ganz, ganz abschließend. Wann wird das Ergebnis ungefähr feststehen? Weiß man das schon, wann ausgezählt sein wird?
Ich meine, um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Das kann ja relativ schnell gehen. Das ist ein Stimmzettel, maximal. Mal vier Varianten. Ich glaube, um 6:30 werden die ersten Bezirke ausgezählt sein. 7, glaube ich, wird es schon einen klaren Trend geben.
Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg.
Drück mir weiter die Daumen. Letzte Woche einmal noch durchhalten und wir wünschen alles Gute. Danke, dass du heute hier im Podcast warst mit uns. Und wie gesagt, du musst nochmal wiederkommen. Wir haben noch viel auf dem Zettel, worüber wir reden müssen.
Komme ich gerne wieder. Danke. Thank you.